Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich grüße Sie auch herzlich im Namen unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus zu diesem Sonntagsgottesdienst. Falls einige dachten, dass der Nathanael hier stehen würde und jetzt enttäuscht sind, er wäre tatsächlich hier gewesen, also so war es eingeplant. Aber wir haben getauscht, er ist nächste Woche da, weil er einige Bekanntmachungen in Bern machen muss heute Morgen. Und deshalb ist er jetzt schon in Bern. Und heute Nachmittag ist er auch die Buß- und Betagstagung in Bern. Ich werde noch nachreisen nach diesem Gottesdienst, also recht zügig verschwinden. Und vorher musste er den Bernern eben ein paar Bekanntmachungen weitergeben. Deshalb haben wir getauscht. Bevor wir anfangen, möchte ich selbst auch noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, in Jesu Namen danken wir dir, danke ich dir für dein Wort, das du uns gibst und gegeben hast, Herr, und dass es Wahrheit ist und dass es uns überführen kann und wird und will, Herr. Und ich bitte dich, dass du jetzt auch durch deinen Heiligen Geist wirkst. Ja, wir können ohne dich nichts tun, Herr Jesus, ich kann ohne dich nichts tun. Und schenke es, dass das, was dein Wort sagt, auch unsere Herzen berühren darf, dass nicht bloß leere Worte sind, die ich weitergebe, Herr, sondern dass es dich verherrlicht, dass es unsere Herzen treffen darf und auch in unser Leben hineinsprechen darf. Ich danke dir dafür. Amen. Ich weiß nicht, was Sie sich unter dem Thema jetzt so vorstellen, der Heilige Krieg, dann noch dieses Kapitel, das man vielleicht nicht unbedingt in der Bibel vermuten würde, wenn man da von Drachen und edle Frauen liest. Es ist vielleicht nicht ganz so, was jetzt kommt, was Sie erwarten. Ich werde Ihnen keine Detailauslegung dieser Verse geben. Es gibt da zu jedem Vers mindestens 5 Meinungen. Und gewiss werde ich persönlich einige Ansichten zu diesem Text vertreten, die wieder ein anderer anders sieht. Die Offenbarung ist ein komplexes Buch. Es ist, wie es mal ein Ausleger gesagt hat, ein Bilderbuch. Wir sehen es hier. Wir glauben ja nicht wirklich an einen 7-köpfigen Drachen, der durch den Himmel schwebt und fliegt. Die Offenbarung möchte uns auf Realitäten und Wahrheiten hinweisen durch Bilder. Und darum haben wir manchmal ein bisschen Schwierigkeiten, diese Bilder richtig zu deuten und diese Zeichen. Und darum gibt es auch so unterschiedliche Auslegungen. Mein Ziel heute ist eigentlich, passend zum Dank-, Buß- und Bettag, hinzuweisen auf den Kampf, den wir persönlich zu kämpfen haben, warum das so ist und wie wichtig es eben ist, immer wieder zu unserem Herrn zurückzukehren und sich bewusst zu sein, dass wir, das ist eigentlich die These dieser Botschaft, dass wir mitten in einem kosmischen Krieg stehen und dass wir uns, auch wenn wir hier im Wohlstand fast ertrinken, dessen bewusst sein sollten, jede Sekunde des Tages. Und ich gebe zu, ich bin mir dessen nicht immer bewusst, viel zu wenig eigentlich, also ich predige hier heute zu mir selbst. Ich vergesse leider immer wieder, und darum ist es so wichtig, das Wort zu lesen, zu beten und beim Herrn zu bleiben, ich vergesse leider immer wieder, was die Realität wirklich ist, wie es wirklich aussieht, worum es wirklich geht, und darum benutzt auch die Offenbarung teilweise so krasse Bilder, damit wir eben nicht vergessen, was die Realität ist, auch wenn wir es nicht immer so sehen. Wer eine Bibel hat, ich hoffe, alle haben eine dabei, wir werden sie sehr nötig haben, sollten wir natürlich jeden Sonntag, aber es sind einige Texte, die ich zusammen mit Ihnen angucken möchte. Wer eine Bibel hat, kann gleich Offenbarung 1 aufschlagen. Offenbarung 1. Dort möchte ich Ihnen zum Einstieg eigentlich die Verse 9 und 10 vorlesen. Dort sehen wir auch ein wenig, worum es in der Offenbarung geht. Offenbarung 1, Vers 9 bis 10. Dort sagt der Schreiber der Offenbarung Folgendes. Das ist, wie wir glauben, der Apostel Johannes, inspiriert durch den Heiligen Geist. Offenbarung 1, Vers 9 bis 10. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, die sprach, Vers 11 lesen wir auch noch, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Versammlungen nach Ephesus, nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Der Johannes musste die Offenbarung, all diese Visionen, die er in diesem Buch bekommt, musste eben in einem Buch aufschreiben und sie an diese 7 Gemeinden schicken, die ich gerade vorgelesen habe. Warum ausgerechnet diese 7 Gemeinden und nicht andere? Es gibt in dieser Provinz Kleinasia, gab es noch andere Gemeinden, zum Beispiel in Hierapolis oder Kolossee, die waren in der Nähe. Wir können annehmen, das hatte eine besondere Bedeutung, weil diese 7 Gemeinden typische Versionen von Gemeinden repräsentieren, die es immer gibt und gegeben hat. Aber wir wissen aus der Kirchengeschichte, dass das Buch der Offenbarung auch zu anderen Gemeinden gegangen ist. Also das Buch der Offenbarung richtet sich an die Gemeinden. Und es geht, wenn wir darin sehen, erstens um Drangsal. Der Johannes sagt, dass er ein Mitgenosse in der Drangsal ist, sagt er seinen Lesern. Er anerkennt, dass seine Leser Drangsal haben und er sagt, ich habe auch Drangsal, ich bin auch in Problemen und Schwierigkeiten. Er war ja in der Verbannung auf Patmos und das war eine karge Insel. Das ist jetzt nicht gerade der schönste Urlaubsort, vor allem nicht, wenn man da in Verbannung ist. Und Verbannung bedeutet im Römischen Reich wahrscheinlich, auch wenn es hier nicht steht, dass er auch eine Form von Zwangsarbeit leisten musste. Und er war schon sehr betagt. Und tatsächlich, das Buch der Offenbarung spricht Drangsal, insbesondere auch Verfolgung durch den Teufel an. Weiter, wenn wir Offenbarung 1, Vers 9 angucken, es geht auch um Königtum. Er ist auch ein Mitteilhaber im Königtum. Der Johannes hat ein Königtum erwartet. Es geht auch um das herrliche Erbe aller, die an Jesus Christus glauben. Also wenn Sie mal ermutigt werden wollen, lesen Sie die Offenbarung und halten Sie durch bis zum Ende. Dort sehen Sie das herrliche Erbe, was denen erwartet, die an Jesus Christus glauben und an ihm festhalten. Und damit kommen wir auch zum nächsten in Vers 9, das dritte Wort, Ausharren. Er ist auch ein Mitteilhaber im Ausharren. Er ist dort auf Patmos, er leidet für seinen Herrn, aber er verleugnet ihn nicht, er hält an ihn fest und der Johannes harrt aus. Und dasselbe erwartet er auch von den Gemeinden, an die er geschrieben hat. Und das ist auch ein Teil des Glaubenskampfes, in dem wir alle auch heute stehen. Wir müssen ausharren, wir müssen bis zum Ende beweisen, dass wir tatsächlich im Glauben stehen. Und wie wahrscheinlich so ziemlich jeder, der hier sitzt, aus Erfahrung sagen kann, das ist nicht immer einfach. Und auch das spricht die Offenbarung besonders an, das Ausharren. Und dieses Ausharren ist ein Ausharren in Jesus. Nur in ihm sind wir überhaupt in der Lage auszuharren und er ist auch das Zentrum des Buches der Offenbarung. Es geht um ihn. Und was die Offenbarung schildert, interessanterweise sagt der Johannes, dass er an des Herrn Tag im Geist war. Der Tag des Herrn war im Alten Testament der Tag des Gerichts, der einmal über diese Erde kommen wird, wenn Gott selbst die Menschen richten wird für all ihre Sünden und Ungerechtigkeiten, wenn er sein Volk erlösen wird und wenn er die Herrschaft antreten wird. Und man kann sagen, aus dieser Perspektive ist das Buch der Offenbarung geschrieben. Es geht letztendlich um den Endsieg Gottes. Dazu möchte ich Ihnen eine Anekdote erzählen. Ich glaube, einige aus der Jugendgruppe oder Teenies kennen ihn schon, aber ich nehme an, die Mehrheit noch nicht. Die hat sich wohl wirklich so zugetragen, nämlich es geht um den Inhalt der Offenbarung. Man könnte sich ja darum streiten, worum geht's in der Offenbarung, was hat das Tier und was hat das Monster zu bedeuten. Und da gab es in einem theologischen Seminar in Amerika einen Hausmeister und der hat ein Buch gelesen. Der saß da irgendwo in der Ecke und hat das Buch gelesen und eine Gruppe Theologiestudenten war gerade fertig mit Basketballspielen, also die haben auch manchmal Pause. Und die sahen den Hausmeister das Buch lesen und da waren sie neugierig und fragen ihn, ja, was liest du denn da? Und er sagte, die Bibel. Da dachten sie, ja, das ist ja wunderbar, da ist er hier am richtigen Ort. Und da fragen sie, ja, welches Buch in der Bibel? Und der Hausmeister antwortet, ja, ich lese das Buch der Offenbarung. Und dann gucken die Theologiestudenten sich an, die haben ja viel studiert, die wissen jetzt, wie kompliziert das Buch ist. Und denken, ach, der arme Tropf, dem helfen wir mal auf die Sprünge. Und sie sagen dem Hausmeister, ja, verstehst du auch, was du da liest? Und er guckt die Theologiestudenten an und sagt, ja, na, da sind sie ganz verdutzt. Sie müssen da 3, 4, 5 Jahre lang lernen und haben immer noch Schwierigkeiten. Und der Hausmeister behauptet, er weiß, worum es geht. Sagen sie, ja, wirklich, erzähl es uns mal. Und der Hausmeister sagt einfach, ja, Jesus wird gewinnen. Das ist das Thema der Offenbarung. Jesus wird gewinnen. Und auch wenn Sie nicht jedes Detail verstehen in diesem Buch, ich gebe zu, ich verstehe nicht jedes Detail. Und auch wenn Sie vielleicht bei dieser Predigt manchmal denken, oh, das würde ich jetzt anders deuten, oder Sie denken, René, mach mal langsam, das weiß er, das sollte ich sowieso. Denken Sie immer daran, Jesus wird gewinnen. Das ist die Botschaft der Offenbarung. Das ist auch die Botschaft, die hinter Offenbarung 12 steht, hinter jedem Kapitel und natürlich auch hinter dem Fazit dieses Buches. Also, wenn Sie heute nichts mehr mitkriegen, schreiben Sie sich dies hinter die Ohren. Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, er hat schon gewonnen, er ist am Gewinnen und er wird gewinnen. Nun aber wollen wir zur Offenbarung 12 kommen. Schlagen Sie auf Offenbarung Kapitel 12. Was ich tun möchte, ist, dass ich jetzt in kurzen Worten, ich hoffe in kurzen Worten, dieses Kapitel erkläre im Groben und dann wollen wir einige Punkte daraus näher betrachten. Der Hans-Jörg hat ja dieses Kapitel gelesen eingangs, darum möchte ich es jetzt nicht noch einmal vorlesen. Aber fangen wir in Vers 1 an. Dort sehen wir ja ein großes Zeichen, also ein Symbol, ein Bild, und dieses Zeichen ist eine Frau, bekleidet also mit der Sonne, also eine Frau, die in einem strahlenden Gewand sozusagen ist und strahlt, und der Mond war unter ihren Füßen und sie hat eine Krone mit 12 Sternen. So ziemlich alle Ausleger gehen davon aus, dass mit dieser Frau Israel gemeint ist. Man muss dabei, wenn man sich in der Bibel auskennt, gleich an den Traum von Josef denken, der ja sah, wie sich 11 Sterne, und er ist sozusagen der 12. Stern, auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird, vor ihm verbeugen und gleich die Sonne und der Mond mit. Und sein Vater Isaac hat diesen Traum auch verstanden und richtig gedeutet. Und im Alten Testament, in den Propheten, wird Israel auch immer wieder als Frau dargestellt, auch als eine priesterliche Nation, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und nun sieht Johannes hier aus himmlischer Perspektive diese Frau, aus dem eben der Messias kommen sollte, Israel. Und er sieht sie in einer Position, wie man es jetzt noch nicht mit Israel in Verbindung sehen würde, nämlich als eine herrschende und priesterliche Frau. Nun, jetzt ist noch nicht ganz Israel bekehrt und sie werden von allen Seiten bedrängt, aber aus der Perspektive des Himmels ist Israel nach wie vor ein königliches und priesterliches Geschlecht, auch wenn noch nicht jeder sein Messias erkannt hat. Und aus diesem Geschlecht ist eben unter großen Schmerzen, wie es geschildert wird, der Messias hervorgekommen. Das Wort, das hier für die Wehen der Geburt verwendet wird, ist wohl im Griechischen ein Wort, das auch benutzt wird für Drangsal und Bedrängnisse und Angriffe. Also man kann annehmen, dass damit gemeint wird, bis zur Ankunft des Messias wurde Israel von dem Drachen, also von dem Teufel Satan, bedrängt und verfolgt. Und er wollte ja eigentlich verhindern, dass irgendwann mal der kommt, der ihn besiegen wird. Doch der Messias wurde geboren. Und was hat der Drache versucht? Er hat versucht, den Messias zu töten. Und da gibt es zwei Begebenheiten aus dem Leben Jesu, die ich nachher aufgreifen möchte. Aber, um weiterzugehen in der Zusammenfassung, es hat nicht geklappt. Am Ende seines Lebens hat Christus die Erlösung vollbracht und er ist in den Himmel aufgefahren, also zu Gottes Thron entrückt worden, und dort ist er jetzt zu Rechten Gottes des Vaters. Und danach musste die Frau in die Wüste fliehen. Oder sie wird noch in die Wüste fliehen müssen. Da kommen jetzt die Streitigkeiten unter den ehrenwerten hohen Theologen. Wie ist das nun gemeint? Diese Flucht in die Wüste, ist das in der Zukunft, in der Zeit der Trübsal? Ist es schon geschehen oder geschieht es jetzt sozusagen? Und diese 1260 Tage sind eine symbolische Schilderung, weil ja sehr viel in diesem Buch symbolisch gemeint ist. Um Ihnen ehrlich zu sagen, ich weiß es nicht so genau, aber das ist jetzt für diese Botschaft auch nicht relevant. Sie können nachher mit mir diskutieren, ganz kurz, wenn Sie wollen, bis ich zum Zug muss. Oder besser noch, Sie gehen an den Büchertisch und kaufen sich eine Auslegung zur Offenbarung. Auf jeden Fall, mit der Flucht verbunden ist auch ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel schmeißen den Satan und seine Engel, seine Dämonen, aus dem Himmel raus. Er hat keine Macht mehr. Er wird auf die Erde geworfen und jetzt ist er ziemlich wütend. weil er nichts mehr zu melden hat. Und jetzt greift er Israel an und möchte Israel vernichten. Er schickt einen Strom, also das ist kein feuerspeiender Drache, wie man hier in Kapitel 12, Vers 15 liest, sondern ein wasserspeiender Drache. Er schickt Israel einen Strom Wasser hinterher, um Israel in der Wüste zu vertilgen. Dieses Wasser deutet wohl auch auf Verfolgung hin oder Armeen oder was auch immer. Doch Gott beschützt auch Israel in dieser Wüste. Ob es jetzt eine buchstäbliche Wüste ist oder die Wüste der Welt, sei mal dahingestellt. Israel wird auf jeden Fall bewahrt. Das legt den Drachen auf. Und er wird jetzt weiterkämpfen, nicht nur mit Israel, sondern auch mit denen, die aus Israel hervorgekommen sind oder aus ihrem Samen sozusagen. Nämlich diejenigen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Das heißt also, alle, die an Jesus glauben, werden auch Ziel des Zornes des Drachen, weil er so wütend ist, dass er nichts mehr zu melden hat. Das im Groben ist die Botschaft von Kapitel 12. Wo alles zeitlich genau einzuordnen ist, das ist jetzt die Debatte, die ich hier aber nicht anfangen möchte. Aber wir wollen uns auf den Drachen konzentrieren. Also nicht die ganze Botschaft, wir kommen noch zu schöneren Sachen. Aber erst einmal wollen wir uns den Drachen näher angucken. Der Drache ist, wie Vers 9 sagt, der Satan. Offenbarung 12, Vers 3 möchte ich noch einmal vorlesen. Lesen Sie mit, wenn Sie eine Bibel haben, Offenbarung 12, Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen in dem Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner hat und auf seinen Köpfen 7 Diademe. Er wird hier als eine fürchterliche, furchteinflößende, schreckliche Kreatur geschildert. Er hat 7 Köpfe. 7 ist eine Vollzahl, also man könnte sagen die Vollzahl des Bösen. Er hat 10 Hörner. Hörner sind im Alten Testament vor allem Hinweise auf Macht. Und er hat eine Riesenmacht. Und er hat 7 Diademe, 7 Krone. Er möchte also Herrschaft haben. Er ist ein König, auch wenn er ein böser König ist. Und interessant ist, wenn wir diese Schilderung lesen und weiterlesen in der Offenbarung, sehen wir, dass in Kapitel 13 ein Tier aus dem Meer aufsteigt, der diesem Drachen sehr ähnlich ist. Offenbarung 13, Vers 1 bis 2 möchte ich mal vorlesen. Offenbarung 13, Vers 1 bis 2. Und ich sah, also nachdem er den Drachen und die Frau gesehen hat, und ich sah aus dem Meer ein Tier heraufsteigen, das 10 Hörner, also wieder 10 Hörner, und 7 Köpfe hat und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leoparden und seine Füße waren wie die eines Bären und sein Maul war wie das Maul eines Löwen. Und der Drache gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Es wird mal die Zeit kommen, da wird der Satan seine Macht einem Tier geben. Das ist ein Reich, vor diesem Reich oder hinter diesem Reich steht irgendein Herrscher. Wir kennen ihn aus den Antichristen. Aber interessant ist in dieser Schilderung, wie ähnlich sie sind. Sie werden beide mit ähnlichen Worten beschrieben. Sie werden als Monster beschrieben, mehrere Köpfe. Sie haben Hörner und Kronen, alles Zeichen von Macht und Gewalt. Und dieses Tier im Namen Satans, was tut es? Es unterdrückt. Es unterdrückt die Heiligen. Es zwingt sie, ihn anzubeten. Es zwingt sie, den Drachen anzubeten. Und wenn sie das nicht tun, dann wird er sie töten. Das Tier ist ein Symbol für Unterdrückung und Angriff auf alle, die an Jesus glauben. Das ist das eine Bild. Aber wir sehen noch ein Bild, wenn wir weitergehen. In Offenbarung 17 lesen wir von einer Hure. Lesen Sie mit mir Offenbarung 17, Vers 3. In Offenbarung 17, Vers 3 sieht der Apostel Johannes Folgendes. Und er führte mich im Geist weg in eine Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, voller Namen der Lästerung, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte. Wieder ein scharlachrotes Tier, rot wie der Drache. 7 Köpfe wie der Drache, 10 Hörner wie der Drache, wie das Tier. Sie sitzt also auf diesem Monster. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und wertvollem Stein und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll von Gräueln und den Unreinheiten ihrer Hurerei. Und An ihrer Stirn hatte sie einen Namen geschrieben, Geheimnis, Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Wer ist Babylon? Naja, sie ist ein Geheimnis, steht da, aber sie ist die Mutter der Gräuel der Erde und der Huren. Diese Hure steht also für alle Gräuel, für alle Hurerei. Sie steht für die Verführung. Sie hat ein wunderschönes Gewand. Sie sieht schön aus. Sie ist voller Schmuck. Sie strahlt, könnte man sagen. In ihrer Schilderung erinnerte sie sogar an einen Priester oder eine Priesterin. Aber sie sitzt auf einem Monster. Und an ihr klebt das Blut der Heiligen. Und auch das ist eine Form, wie der Drache, wie der Teufel gegen die Heiligen kämpft. Einmal wie ein Tier, er versucht sie zu vernichten durch Gewalt. Das andere Mal wie die Hure, er versucht sie zu vernichten durch Verführung und Götzendienst. Und das sind die zwei Systeme, um es mal so zu sagen, die zwei Möglichkeiten, durch die der Teufel einerseits gegen Israel kämpft und andererseits gegen alle, die das Zeugnis Jesu haben. Das ist etwas, was wir uns merken sollen, weil das wird sehr wichtig für diese Botschaft. Unterdrückung oder Verführung? Sie können ja schon mal überlegen, was wohl hier im Westen die Taktik des Teufels ist. Und auf genau diese Weise hat er auch den Herrn Jesus versucht zu vernichten. Wenn wir uns die Evangelien angucken und wir sehen, dass der Drache vor Israel stand und der Drache versucht, den Messias zu verschlingen, den Israel hervorgebracht hat. Was hat der Teufel zuerst versucht durch Herodes? Er hat versucht, Jesus zu töten. Er hat all die Kinder in Bethlehem umbringen lassen, aber Gott war schneller und der Herr konnte entkommen. Das war die eine Taktik. Er hat versucht, den Herrn zu töten, auch an anderer Stelle. Man liest zum Beispiel in den Evangelien, dass die Pharisäer Jesus steinigen wollten. Und damit wäre das Erlösungswerk nicht geschehen, wenn sie es geschafft hätten. Und der Herr konnte sich auf übernatürliche Weise vor ihnen verbergen und sie haben es nicht geschafft. Aber der Satan hat es auch auf eine andere Weise versucht. Er hat auch versucht, den Herrn zu verführen. Wie verführt man den Messias? Indem man ihn die Herrschaft anbietet. Das hat er getan in der Wüste. Das lesen wir in Matthäus 4 zum Beispiel. Er hat Jesus in der Wüste angegriffen durch Verführung und ihm zum Beispiel die Reiche dieser Welt angeboten. Oder weil er sehr hungrig war als Mensch, hat er ihm gesagt, verwandelt doch diese Steine in Brot. Der Herr Jesus konnte das ja tun. Das sind Verführungen, die uns teilweise nichts sagen. Wenn uns der Satan in der Wüste sagt, verwandle mal die Steine in Brot, das ist keine Verführung für uns, wir können es ja eh nicht. Aber er hat den Herrn spezifisch da angegriffen, wo er Rechte und Möglichkeiten hat. Und der Herr hat sich nicht verführen lassen. Er wurde, wie es der Hebräerbrief sagt, wie wir versucht, in jeder Hinsicht. Aber er blieb ohne Sünde. Das waren die zwei Angriffmöglichkeiten sozusagen des Teufels. Er hat versucht, den Herrn zu vernichten und er hat versucht, ihn zu verführen. Und diese Taktik, das kann ich Ihnen versichern, hat sich bis heute nicht geändert. Auch wenn Sie das ganze Kapitel 12 auf eine Periode 3,5 Jahre kurz vor der Wiederkunft Jesu legen, was ich persönlich durchaus denke, dass es hauptsächlich um die Endzeit wirklich geht. So ist die Taktik des Teufels, sein Toben und sein Brüllen immer noch gleich. Und darum soll es heute gehen. Offenbarung 12, Vers 17 möchte ich in diesem Kontext lesen. Lesen Sie mit mir Offenbarung 12, Vers 17. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihrer Nachkommenschaft, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Dieser Zorn und dieser Angriff beschränkt sich nicht nur auf 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Jesu. Wenn wir in die Geschichte gucken, hat der Teufel versucht, die Juden zu vernichten, ja oder nein? Ja, hat sie versucht zu vernichten. Lässt er die Christen in Ruhe, ja oder nein? Nein, er versucht immer noch erst. Er ist auch jetzt und heute erst recht zornig, weil er in der Vergangenheit schon besiegt wurde. Er wird in der Zukunft noch umfänglicher besiegt werden, wenn er gebunden wird, wenn Christus wiederkommt. Aber er wurde, das werden wir gleich sehen, er wurde schon besiegt. Und das macht ihn so unglaublich zornig, weil er weiß, dass er nichts mehr zu melden hat. Weil er weiß, dass der Herr jederzeit wiederkommen könnte und die Herrschaft antreten könnte. Und das macht ihn so wütend gegen alle, die zum Herrn gehören, oder gegen alle, wie Israel, mit denen der Herr noch ein Plan hat. getan hat. Und darum tobt er. Und das sagt auch der Petrus in 1. Petrus 5, Vers 8. Er sagt nicht, irgendwann in der Zukunft wird er wie ein brüllender Löwe umhergehen und die Leute verschlingen, die dann das Pech haben zu leben. Nein, Petrus sagt, lesen wir, 1. Petrus 5, Vers 8. 1. Petrus 5, Vers 8. Dort sagt Petrus Folgendes zu Christen, jetzt in dieser Zeit, zu Gläubigen sagt er das, nicht zu Ungläubigen. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern, liebe Leute, seid nüchtern, lasst euch nicht einlullen. Wacht, euer Widersacher, der Teufel, dreht Däumchen und wartet, bis ihr im Himmel angekommen seid. Nein, er geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Er sucht, wen er verschlingen kann. Er schleicht umher, er schleicht um Israel, um die Frau her. Er schleicht um ihre Nachkommen her, also um alle, die an Jesus Christus glauben und jetzt in Jesus Christus versetzt sind. Er schleicht um sie her und er sucht, wen er verschlingen kann. Er guckt, wer nachlässig ist. Er guckt, wer so töricht ist und meint, er sei kein echter Feind. Er sucht, wen er verschlinge. Und darum geht es in dem Heiligen Krieg. Das ist kein Dschihad, wie die Moslems ihn führen. Also ich stehe jetzt heute nicht hier und sage, komm, wir wollen heute im Namen Jesu die Schweiz einnehmen. Oder Europa, wie es zur Zeit der Reformation ja geschehen ist. Da haben sie sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen im Namen Jesu. Nein, Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, unser Kampf, unser Krieg, unsere Schlacht geht nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte der Finsternis, gegen die Fürstentümer. Also es geht gegen ganze Fürstentümer. Der Paulus spricht von Mächte und Gewalten. Also es geht da nicht um Kleinigkeiten. Unser Kampf geht gegen den siebenköpfigen Drachen mit den 10 Hörnern und den 7 Kronen und all den Dämonen, die er mit sich aus dem Himmel weggezogen hat. Gegen Mächte, die viel stärker und größer sind als wir und auch viel schlauer, die mehrere tausend Jahre Erfahrung haben und genau wissen, wen sie wie bedrängen sollen. Entweder durch Unterdrückung oder durch Verführung. Eine Frage, hätten wir irgendeine Chance in diesem Kampf, wenn wir auf uns alleine gestellt wären? Nein. Hätten wir eine Chance, der Verführung zu widerstehen? Nein, hätten wir eine Chance, standhaft zu sein, wenn wir jetzt ab jetzt unterdrückt werden oder wenn jetzt die Türen hier aufgerissen werden und Leute reinmarschieren und uns verschleppen und verprügeln? Hätten wir eine Chance? Wir haben keine, wenn nicht Christus gesiegt hätte. Und das ist jetzt die gute Botschaft in der so bedrückenden Realität dieses heiligen Krieges. Wir kämpfen nicht als solche, die vielleicht noch den Sieg erringen müssten und der Ausgang ist ungewiss, sondern wir kämpfen aufgrund des Sieges, das Jesus Christus am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Und das sehen wir in Offenbarung 5. Schlagen Sie auf, Offenbarung 5. Dort sehen wir, wie Christus gesiegt hat. Offenbarung 5 gehört zu Offenbarung 4. In diesen beiden Kapiteln steht Johannes im Thronsaal Gottes und er sieht wieder auf bildhafte und visionäre Weise, wie es bei Gott aussieht. Und er sieht auch, dass Gott ein Buch in seiner rechten Hand oder eine Buchrolle in seiner rechten Hand hat, versiegelt mit 7 Siegeln. Und niemand kann es öffnen. Und es ist nur einer würdig. Es soll jemand öffnen, außer Gott selbst. Und das kann nur der Gottessohn. Natürlich, er ist auch ganz Gott, aber er ist auch ein Mensch. Und er ist als einziger würdig, dieses Buch zu öffnen. Und warum, sehen wir in Kapitel 5, Vers 5. Lesen Sie mit mir Kapitel 5, Vers 5. Dort spricht einer der Ältesten, die vor dem Thron Gottes im Himmel sind, weine nicht. Also der Johannes war ganz betrübt, weil niemand das Buch öffnen könnte und er nicht rausfindet, worum es geht in diesem Buch. Aber er sagt, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, das Buch zu öffnen und seine 7 Siegeln. Es gibt einen Juden, einen Israeliten, einen aus dem Volk Gottes, der würdig ist, der Sohn Davids, der sein Leben lang keine einzige Sünde getan hat und der auch noch wie wir gleich sehen werden, für die Sünden der Welt gesühnt hat. Dieser eine, er ist würdig, dieses Buch zu öffnen. Und es ist interessant, was Johannes hier hört. Ihm wird gesagt, der Löwe aus Juda, dieser Jude, er hat überwunden. Man kann dieses Wort aber auch mit gesiegt übersetzen. Er hat gesiegt. Ein Löwe hat gesiegt. Nun, wie stellt man sich den Sieg eines Löwen vor? Haben Sie mal einen Naturfilm gesehen, wenn er einen Antilopen angreift? Sagt er, lieber Antilope, wir werden jetzt kämpfen und ich werde vielleicht gewinnen. Er zerreißt diesen Antilopen. Das hört der Johannes. Er hört, dass ein Löwe siegreich war. Aber jetzt achten Sie mal darauf, was er nun sieht. Was sieht er? Offenbarung 5, Vers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das sieben Hörner hat und sieben Augen, die die sieben Geister Gottes sind, die gesandt sind über die ganze Erde. Ein Löwe wurde angekündigt. Und was sieht Johannes? Er sieht ein Lamm, wie geschlachtet, also ein Lamm, das aussieht wie ein Lamm, das geschlachtet worden ist. Wie hat der Löwe gesiegt? Als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt am Kreuz von Golgatha hinweggetragen hat. Das war der unglaubliche, unfassbare Sieg unseres Herrn am Kreuz von Golgatha. Dort hat er gesiegt, wie Paulus in Kolosser 2 sagt. Dort hat er die Finsternismächte entwaffnet. Dort hat er den Teufel bloßgestellt, wie es in Hebräer 2 heißt. Er hat ihm die Macht genommen. Der Teufel hatte die Macht über den Tod. Weil jeder Mensch ist ein Sünder und deshalb wird jeder Mensch sterben. Und wie es so im Volksmund heißt, auch wenn es nicht ganz korrekt heißt, der Teufel kann ihn holen. Der Teufel hatte die Macht. Aber Jesus Christus hat ihn als das Lamm Gottes am Kreuz von Golgatha besiegt. Und dadurch ist er jetzt würdig, dieses Buch zu öffnen. Und worum geht es in diesem Buch? Wir sehen es eigentlich in Vers 9 bis Vers 14 in diesen Lobpreisen, die danach kommen, wo er dafür gepriesen wird, dass ihm alle Herrschaft, alle Gewalt und Macht über diese Erde gehört und über den Himmel. Und dass mit ihm, Vers 9b, aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation Menschen über die Erde herrschen werden. Das ist das, was Christus durch sein Tod am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Er hat den Weg freigemacht ins Reich Gottes. Der Befehl für Adam war, über diese Erde zu herrschen. Aber er ist in Sünde gefallen, er hat versagt. Der Mensch hat so gesehen eigentlich kein Recht mehr auf die Herrschaft über die Erde. Der Satan hat das Recht sozusagen an sich gerissen. Er war der Sieger, könnte man fast meinen, wenn man nur in 1. Mose 3 stehen bleibt. Aber Jesus Christus ist als der letzte Adam gekommen. Und er ist sündlos geblieben bis zum Schluss. Und dann ist er am Kreuz gestorben und hat die Sünden aller Menschen auf sich genommen. Nicht nur die Sünden Israels, das ist das Unfassbare, sondern die Sünden der ganzen Welt. Er ist gestorben, er hat mit seinem Blut dadurch aus allen Nationen Menschen für Gott freigekauft und sie damit wieder würdig gemacht, wie Adam sozusagen, wie er es hätte tun sollen, über die Erde zu herrschen. Dem Satan gehört diese Erde nicht mehr. Es gehört jetzt dem Herrn Jesus Christus, dem einzig wahren Menschen und zugleich dem einzig wahren Gott. Das sehen wir auch, dass er sieben Augen hat, die sieben Geister Gottes sind, der Heilige Geist, die ausgehen über die ganze Erde. Er ist also allwissend, allmächtig, er sieht alles. Aber das ist der Sieg, den er am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Er hat, um es mal so zu sagen, die Schöpfung wiederhergestellt, in Anführungszeichen. Er hat den Fluch der Sünde umgedreht und zunichte gemacht. Der Tod herrscht jetzt nicht mehr über uns, denn wenn wir sterben, wo landen wir dann? Im Himmel, im Wissen, dass wir auferstehen werden und mit Christus auf dieser Erde zurückkehren, wenn er die Herrschaft hier auf Erden antritt. Und das macht den Satan so unglaublich zornig, weil er weiß, dass er verloren hat. Es gibt jetzt einen rechtmäßigen König der Erde nach göttlichem Recht. Und das Allerschlimmste ist noch für den Satan, es ist nicht bloß einer, sondern durch das unfassbare Erlösungswerk von Golgatha sind es ganz viele, die an Jesus Christus glauben, werden alle plötzlich automatisch zu Gerechten gemacht, zu vollkommenen Menschen, obwohl sie es ihrem Verhalten nach gar nicht sind. Also der Herr führt eine Riesenbeute von Golgatha mit. Das ist sein Sieg. Er hat sie alle, die sie hier sitzen und an Jesus Christus glauben. Er hat sie alle zu Könige und Priester des Höchsten gemacht. Sie dürfen mit dem Messias miterben. Sie dürfen mit dem Volk Israel, wenn es sich seinem Messias zuwendet, miterben. Warum haben sie es verdient? Habe ich es verdient? Weil wir Gott gesucht haben, weil wir so toll sind? Nein, sondern weil Christus alles für uns vollbracht hat. Und darum dieser Lobpreis in Offenbarung 12, Vers 10, nachdem Michael den Satan aus dem Himmel gekickt hat, denn er hat kein Recht mehr, irgendeinen Gläubigen anzuklagen, weil Christus alles für uns vollbracht hat, das erklärte der Hebräerbrief. Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme in dem Himmel sagen, nun ist das Heil, also die Erlösung, und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Gewalt seines Christus gekommen. Denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte. Wir sehen im Alten Bund, wie Gott es zugelassen hat, dass der Satan, wer war das jetzt? Wen durfte in Zacharia anklagen? War das jetzt Josia oder Zacharia selbst? Er durfte jemand den Propheten Zacharia anklagen, der zu Gott gehörte. Er durfte auch den Hiob anklagen. Jetzt darf er das nicht mehr. Mag sein, dass er das tut. Aber dann, wie es der Hebräerbrief sagt, steht da Jesus Christus als unser Hoherpriester und sagt, nein, nein, ich habe alles für ihn vollbracht. Ich habe mein Blut für ihn oder für sie vergossen. Er oder sie ist jetzt in mich hineinversetzt. Er ist jetzt in Christus, wenn er an mich glaubt. Er ist vollkommen in deinen Augen, Vater. Der Satan kann ihn nicht mehr anklagen. Ihm oder ihr gehört die Erde in Zukunft, so wie mir die Erde gehört. Und das, liebe Leute, macht den Satan ziemlich wütend. Jemand hat es mal so ausgedrückt. Das Leid der Christen, wenn sie leiden, ist kein Zeichen für Satans Sieg. Dass die Christen im Nahen Osten so verfolgt werden, ist kein Zeichen für Satans Sieg, sondern ein Zeichen für den Sieg der Heiligen über Satan aufgrund ihres Glaubens. Sie werden angegriffen, weil sie gesiegt haben, wenn sie in Christus sind und an ihn glauben. Und das macht ihn so wütend. Wie können wir aber in diesem heiligen Krieg, in diesem Kampf gegen den Satan bestehen? Das sehen wir in Vers 11, im nächsten Vers von Offenbarung 12. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Um des Blutes des Lammes willen, also um das Blut, das unser Herr Jesus Christus für uns vergossen hat, um sein Blutes Willen haben wir über den Teufel gesiegt oder können wir über ihn siegen, über seine Angriffe, können wir gegen seine Angriffe bestehen, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir uns an ihn festhalten, wir wissen es eigentlich, aber vielleicht ist es nötig, dass wir uns wieder daran erinnern, wenn wir bei Jesus Christus bleiben, ist der Sieg unser und dann kann uns niemand, aber auch wirklich niemand aus seiner Hand reißen, wie es Römer 8, Vers 1 sagt. Wenn wir in Christus sind, da gibt es keine Verdammnis mehr. Und wie dann die letzten Verse von Römer 8 sagen, niemand kann uns von der Liebe Gottes, die in Christus ist, trennen. Nicht einmal Engel, wie es da Paulus sagt, oder irgendwelche Höhen oder Mächte oder Gewalten. Niemand kann uns aus des Herrn Hand reißen. Also da ist einer, der ist mächtiger als der Teufel. Und das ist unser Herr Jesus. Aber trotzdem, es bleibt eine Realität, dass er uns angreift. Darum müssen wir an das Wort des Zeugnisses festhalten. Wir müssen bei ihm bleiben. Wir müssen an seinem Evangelium festhalten. Wir müssen, um es so zu sagen, im Glauben bleiben. Das klingt jetzt fast schon nach Werksgerechtigkeit. Und vielleicht werden einige nervös und scharren auf ihren Sitzen hin und her und hoffen, dass ich bald fertig bin, um mich zu korrigieren. Es ist Christus, der sie festhält. Die Erlösung und das Bleiben im Glauben haben sie allein ihm zu verdanken. Aber wie wissen Sie denn, dass Sie im Glauben sind? Wie wissen Sie das denn, wenn Sie mit einem guten Gefühl am Morgen aufwachen und mit einem guten Gefühl ins Bett gehen? Nein, wenn Sie gläubig aufwachen und gläubig ins Bett gehen und das jeden Tag neu. Und das ist der Kampf. Und am Ende werden Sie sehen, dass Christus Sie festgehalten hat. Aber wenn Sie ihn loslassen, dann hat der Satan Sie gegriffen, weil Sie noch nicht ganz dabei waren. Und darum attackiert er uns so. Er will gucken, ob da doch noch einer ist, der nur mitläuft, aber nicht wirklich wiedergeboren wurde. Und er will uns natürlich auch unbrauchbar machen. Und darum ist es so wichtig, wie es in Vers 11 am Ende heißt, über diejenigen, die über den Satan gesiegt und seine Angriffe gesiegt haben. Sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Wann immer wir unser Leben oder unser Vergnügen oder alles, was mit uns selbst zusammenhängt, mehr lieb haben als unseren Herrn, werden wir auch nicht widerstehen können. Wir sollten uns nichts vormachen, der Satan wird uns dort angreifen, wo wir am stärksten sind? Nein, wo wir am schwächsten sind. Mal angenommen, das ist jetzt nur hypothetisch, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich will auch nicht meinen Mund zu voll nehmen. Mal angenommen, ich bin stark in Geldfragen und habe jetzt kein Problem mit Bestechlichkeit. Dann wird der Satan nicht da angreifen. Aber mal angenommen, ich habe ein Problem mit meinem Charakter. Na gut, das hat jeder. Ich habe auf jeden Fall ein Problem mit meinem Charakter. Mal angenommen, ich habe ein Problem mit meinem Zorn und ich werde sehr schnell zornig und ich kann mich da versündigen und wie es Jakobus sagt, die Zunge kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Nun, was wird der Satan machen? Wird er versuchen, mich mit Geld zu überschütten und mich da angreifen? Nein, er wird versuchen, mich in meinem Zorn zu packen und versuchen, mich dahin zu bringen, dass ich mich dort so oft wie nur irgend möglich versündige. Und wie gesagt, er macht das, wie wir es gesehen haben, entweder durch das Tier, Unterdrückung, oder durch die Hure, durch Verführung. Der Satan greift die Christen auf dieser Welt auf verschiedene Art und Weise an. Prüfen Sie sich selbst und Ihr Leben. Wo werden Sie angegriffen? Wo sind Sie schwach? Wo müssen Sie zum Herrn schreien und wieder zu ihm zurückkehren und sagen, Herr, vergib mir, ich war dort nachlässig, ich war nicht aufmerksam genug. Während ich dies hier sage, weiß ich sehr genau, und aber ich werde es Ihnen nicht sagen, aber ich weiß sehr genau, wo es bei mir ist und wo ich einfach aufpassen muss und wo ich, um es mal so zu sagen, dumm war, wirklich dumm, dass ich nicht sofort zum Herrn gerannt bin oder nicht immer wieder sofort zum Herrn renne und sage, Herr, halt mich fest, Herr, ich möchte nur für dich leben und vergib mir, dass ich dies über dich gestellt habe und dass das zu meinem Götzen geworden ist. Und das ist die Botschaft vom Dank, Buß und Bettag. Wir können unserem Herrn danken, weil er den Sieg vollbracht hat, weil der Teufel brüllt und schreit und kämpft, weil er verloren hat. Deswegen tobt er so. Aber Buße, weil wir immer wieder zu ihm zurückkehren müssen, weil wir uns immer wieder bewusst werden müssen, dass wir eben angegriffen werden und dass wir verletzlich sind und dass wir schwach sind und dass wir nichts ohne unseren Herrn tun können. Darum haben wir dieses Buch hier, darum hat er uns sein Wort hinterlassen, darum hat er uns den Heiligen Geist gegeben, darum haben wir das Gnadenmittel des Gebets, darum haben wir die Gnade, dass wir uns in einer Gemeinde und zusammen mit anderen Christen versammeln dürfen, damit wir ausharren, standhaft bleiben, überwinden und am Ende als Sieger aus diesem Kampf hervorgehen. Und wir dürfen sicher sein, wir werden in diesem heiligen Krieg gewinnen. Es ist kein Krieg gegen Fleisch und Blut. Es ist ein Krieg gegen unsere eigenen Lüste, gegen alle Verführungen, gegen alle Unterdrückung des Teufels. Es ist der Kampf bis zum Ende, niemals, nicht mal einen Zentimeter von unserem Herrn abzuweichen. Und mein Gebet ist, dass der Herr uns wieder neu, er wird es tun, er tut es immer, er vergibt uns immer, dass er uns dazu die Gnade gibt im Alltag. Und wenn wir jetzt den Gottesdienst verlassen und morgen der Alltag wieder anfängt, dass wir dann nicht vergessen, dass hinter dieser Welt ein siebenköpfiger Drache mit 10 Hörnern steht, aber dass hinter uns der König der Erde steht. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir in Jesu Namen, dass du das für uns Unmögliche möglich gemacht hast, dass du, Herr Jesus, den Sieg am Kreuz von Golgatha vollbracht hast. Ja, Vater im Himmel, dass du die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hast und dass du der Endsieger der Geschichte bist. Und Herr, ich bitte dich für jeden einzelnen von uns durch deinen Heiligen Geist, dass du an unseren Herzen wirkst, dass du uns überführst, wo nötig, dass du uns, wo nötig, zurück zu dir ziehst und bringst, Herr, dass wir nah bei deinem Wort bleiben, nah bei dir selbst, Herr Jesus, dass wir nicht vergessen, dass wir in einem Glaubenskampf stehen, dass wir nicht vergessen, dass du alles für uns vollbracht hast, Herr, dass wir nicht vergessen, welches herrliche Erbe auf uns wartet. Und Herr, dass wenn morgen der Alltag wieder anfängt, dass wir als deine Kämpfer in den Alltag gehen. Herr, hilf auch mir, schenk an jedem Einzelnen von uns dazu die Gnade und ich danke dir, dass du treu bist und dass du uns festhältst. Amen.